Liebe Gemeinde, auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst heute an diesem schönen Tag. Wie wir schon gehört haben, war vor einem Monat das Wesen Gottes das Thema der Predigt. Also die Frage, wie ist Gott, wie ist sein Charakter? Und heute geht es um die Existenz Gottes. Da könnte man sich jetzt natürlich fragen, ob das nicht die falsche Reihenfolge ist. Wenn er vielleicht gar nicht existiert, ist es doch müßig, sich Gedanken um seine Eigenschaften zu machen. Nun sei es drum, man kann daran feststellen, dass wir schon von seiner Existenz ausgehen. Und wir drücken uns auch nicht um dieses Thema der Existenz. Allerdings, gleich jetzt am Anfang will ich eines ganz klar sagen. Die Existenz Gottes zu beweisen, ist unmöglich. Seine Nicht-Existenz zu beweisen, ist genauso unmöglich. Im Lauf der Geschichte gab es trotzdem immer wieder Versuche, die Existenz Gottes zu beweisen. All diese Beweisversuche sind umstritten und liefern bestenfalls irgendwelche Indizien, aber letzten Endes doch keinen Beweis. Wer sich mit der Geschichte dieser Gottesbeweise, ihren jeweiligen Aussagen sowie der Kritik daran auseinandersetzen will, sei auf den entsprechenden Artikel in der Wikipedia und die dort genannten Literaturquellen verwiesen, kann man sich jahrelang damit beschäftigen, man kann sich darüber auch trefflich streiten und kommt damit Gott keinen Schritt näher. Der Kirchenvater Augustinus, der hat so im 4., 5. Jahrhundert gelebt, der hat einmal gesagt, wenn du es beweisen kannst, dann ist es nicht Gott. Vor dem Einstieg ins Thema noch Folgendes. Viele der Gedanken in dieser Predigt habe ich aus dem Buch Warum Gott von Timothy Keller übernommen. Der ist ein amerikanischer Theologe und Pastor. Der alte Mann aus Afrika hieß Daniel. Er glaubte an Gott. Ein Spötter fragte ihn eines Tages, woher er wisse, dass es einen Gott gibt. Seine Antwort lautete: Woher weiß ich, ob ein Mensch, ein Hund oder ein Esel nachts um meine Hütte herumgegangen ist? An den Spuren im Sand sehe ich es. Auch in meinem Leben sind Spuren eingedrückt, Spuren Gottes. Paulus schreibt im Römerbrief, dabei gibt es vieles, was sie, also die Menschen, von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, aber an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Die Schwierigkeit, die wir dabei haben, ist die, dass Gott selbst oft nur indirekt erkennbar ist. Im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Es handelt sich also um einen verborgenen, für uns verborgenen Gott. Dieses Motiv des Unterschieds zwischen der verborgenen geistlichen Wirklichkeit Gottes und der vor unseren menschlichen Augen liegenden Wirklichkeit zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Abraham zum Beispiel wird aufgefordert, seine Heimat zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das er gar nicht kennt. Gott verheißt ihm, dass dieses Land seinen Nachkommen gehören würde. Zu diesem Zeitpunkt lebt Abraham in einer Hochkultur. Er hat keine Nachkommen und er ist schon ziemlich alt. Dennoch gehorcht er dem Auftrag Gottes und wohnt im verheißenen Land als Fremdling, das heißt als geduldeter Ausländer. Nichts zu sehen von, das gehört mir oder gehört meinen Nachkommen. Er wohnt da in Zelten. Was seine Frau dazu wohl gesagt und gedacht hat, sie hat die Stimme Gottes nicht gehört, zumindest steht davon nichts in der Bibel. Und jetzt wohnt sie, die Fürstin, die die Zivilisation Urs mit festen Häusern, Wasserleitung und Abwasserkanälen gewohnt ist, in Zelten. Welch eine Zumutung. Die geistliche Wirklichkeit ist in der Verheißung Gottes an Abraham zu sehen, die Wirklichkeit vor den Augen der Menschen, auch vor den Augen der Nachbarn Abrahams da, die sieht ganz anders aus. Im Neuen Testament gibt es die Geschichte von den zwei Jüngern, die nach Emmaus unterwegs sind. Das, was da am Tag vorher in Jerusalem geschehen ist, Jesus starb am Kreuz, können sie immer noch nicht begreifen. Da gesellt sich ein Fremder zu ihnen. Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Die verborgene Wirklichkeit Gottes aber ist die, dass er mit ihnen unterwegs ist, auch wenn sie in die falsche Richtung gehen. Und als sie ihn dann erkennen, ist er auch schon wieder verschwunden. Auch hier ein riesiger Unterschied zwischen der verborgenen Wirklichkeit Gottes und der Realität, die für menschliche Augen sichtbar ist. Also die Augen des Glaubens und die Augen des, die halt so physisch da sind, die sehen unterschiedliche Realitäten. Den Augen des Glaubens gibt sich Gott an seinen in der Welt sichtbaren Werken zu erkennen. Es gibt Spuren, die Gott in dieser Welt im Allgemeinen und in deinem und meinem Leben im Besonderen hinterlässt. Da wäre zum Beispiel als erstes Mal die Existenz des Universums zu nennen. Die heutige Astrophysik geht davon aus, dass das Universum vor circa 14 Milliarden Jahren entstanden ist, und zwar durch einen Vorgang, der populärwissenschaftlich als Urknall bezeichnet wird. Unbeantwortet und im Rahmen der Naturwissenschaften auch unbeantwortbar bleibt die Frage nach der Ursache dieses Vorgangs. Alle menschliche Erkenntnisfähigkeit ist auf dieses Universum und die Vorgänge, Gegenstände, Energien und so weiter innerhalb dieses Universums beschränkt. Alles, was außerhalb des Universums liegt, sei es räumlich oder zeitlich gesehen, ist unserer Erkenntnisfähigkeit gar nicht zugänglich. Trotzdem, wenn da ein Anfang von etwas war, die Frage, ja, was war denn die Ursache dafür, ist so eine Spur. Und dann, wir machen mit den Naturwissenschaften weiter. Es gibt eine ganze Reihe grundsätzlicher Gesetzmäßigkeiten und Konstanten der Physik. Zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Schwerkraft, die starke und die schwache Kernkraft und so weiter. Nennen wir das mal Stellschrauben des Universums. Diese Einstellungen, wenn man sie so nennen will, müssen Werte haben, die innerhalb extrem enger Toleranzen liegen, damit Leben, wie wir es kennen, überhaupt möglich ist. Unter anderem gehören dazu auch der Abstand unseres Planeten von der Sonne, die Achsneigung der Erde, ihre Drehungsgeschwindigkeit um sich selbst, ihre Masse, ihr Magnetfeld, das Vorhandensein des Planeten Jupiter in unserem Sonnensystem und noch eine Reihe weitere. Der Wissenschaftler Francis Collins spricht von 15 Konstanten, die genau so sein müssen, wie sie sind. Wenn auch nur einer dieser Werte anders wäre, als er ist. Und bei manchen davon würde eine Abweichung von einem Milliardstel ausreichen. Dann gäbe es vielleicht gar keine Sterne, keine Planeten und schon gar keine Menschen. Diese präzise Abstimmung wird als Feintuning bezeichnet, also so als Feineinstellung, und ist als Zufallsergebnis so unwahrscheinlich. Also ein Sechser im Lotto ist Billionen, Billionen Mal wahrscheinlicher. So unwahrscheinlich, dass er ein deutlicher Hinweis auf einen Schöpfer ist, der das eben genau so eingestellt hat. Im ersten Buch Mose 1, Vers 1 lesen wir: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das passt genau zu den Erkenntnissen der Kosmologen. Es gab einen Anfang. Das Universum existiert nicht schon immer. Und die Unwahrscheinlichkeit eines zufälligen Zustandekommens dieser genauen Abstimmung aller notwendigen Faktoren ist ein Hinweis auf einen Schöpfer. Der verborgene Gott zeigt sich in seiner Schöpfung. Skeptiker wie Richard Dawkins sagen, es könne doch Billionen von Universen geben und wir leben halt in dem einen, in dem alles passt. Allerdings, den Beweis für diese These bleibt er schuldig. Noch nicht mal die Existenz eines einzigen weiteren Universums ist beweisbar. Dawkins glaubt an die Existenz vieler Universen, beweisen kann er das nicht. Indizien, die auf die Existenz weiterer Universen hinweisen, gibt es auch nicht. Was es gibt, sind spekulative Theorien. Die Stringtheorie zum Beispiel spuckt da ab und zu mal durch die Literatur. Die Frage an uns heißt nicht Glaube contra Wissen, sondern woran wollen wir denn glauben? An den Schöpfer Himmels und der Erde, wie wir ja im Glaubensbekenntnis bekennen, oder an Billionen von Universen? Wir gehen in den Naturwissenschaften bzw. in den Wissenschaften überhaupt ganz selbstverständlich davon aus, dass die Verhältnisse, die wir heute vorfinden, schon immer so waren und für immer so bleiben werden. Die Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel hat sich demzufolge seit Entstehung des Universums noch niemals geändert und wird sich auch niemals ändern. Beweisen kann das niemand. Aber wir gehen ganz selbstverständlich davon aus. Wasser beginnt bei einer bestimmten Temperatur zu kochen. Wir gehen davon aus, dass das auch morgen und übermorgen noch so sein wird. Aus der Beobachtung bestimmter Einzelfälle schließen wir auf alle Fälle dieser Art. Dass das aber wirklich so ist und immer so sein wird, lässt sich nicht beweisen. Alle Wissenschaft geht an dieser Stelle von einem Glaubenssatz aus. In 1. Mose 8 wird uns gesagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Diese Verheißung Gottes an Noah und seine Nachkommen passt durchaus zu den Verhältnissen, wie wir sie vorfinden. So, jetzt geht's zu in ein anderes Gebiet. Unsere Sehnsucht nach Schönheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und dazu sowas wie Religiosität, Werte, unsere Wertvorstellungen, unser Gewissen. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, in das Herz des Menschen hat er, also Gott, den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Bei Luther heißt das auch, hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Es stimmt schon, das Gefühl, dass etwas wahr ist, macht es ja noch nicht wahr. Aber wovon reden wir hier denn? Wirklich nur über Gefühle? Der vorhin schon erwähnte Kirchenvater Augustinus hat in seinen Bekenntnissen diese unstillbaren Sehnsüchte als Fingerzeige auf die Realität Gottes verstanden. Es ist zwar richtig, das Verlangen nach einem guten Schnitzel zu haben, bedeutet noch nicht, dass man das Schnitzel auch kriegt. Aber Hunger bedeutet doch zumindest, dass es so etwas wie Essen gibt. Wenn es gar kein Essen gäbe, hätte der Mensch doch so etwas wie Hunger gar nicht entwickelt. Unsere angeborenen Wünsche und Triebe entsprechen realen Dingen, die diese Wünsche stillen können. Hunger entspricht dem Essen. Müdigkeit, dem Schlaf. Der Wunsch nach Beziehungen entspricht der Freundschaft. Wir haben eine Sehnsucht nach Freude, Liebe, Schönheit, die durch noch so viel und noch so gutes Essen, Sex, Freundschaft, Erfolg und so weiter nicht gestillt werden kann. Und diese Sehnsucht sollte nicht zumindest ein Fingerzeig sein auf etwas, das sie auch tatsächlich stillen kann? Woher kommt unsere unheilbare Religiosität? Christen glauben, weil wir als Wesen, die Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat, die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott in uns tragen. Woher kommt unser Glaube daran, dass es Gutes und Böses gibt, Richtiges und Falsches, Wertvolles und Wertloses? Wie kommen unsere Wertvorstellungen zustande? Christen glauben, das kommt daher, dass wir Gott wertvoll sind und er das bei unserer Erschaffung in uns hineingelegt hat. Warum haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir etwas tun, was unseren Wertvorstellungen nicht entspricht? Christen glauben, das kommt von Gott, der unser Bestes will. Nun zu einem schwerwiegenden Einwand. Viele Evolutionsbiologen behaupten, das alles sei als Ergebnis der Evolution zu erklären. Vor langer Zeit hatten diejenigen unserer Vorfahren, die solche Empfindungen entwickelten, eine bessere Überlebenschance. Und wenn nicht der Vorfahre selbst, dann doch seine Familie, sein Dorf, sein Stamm. Damit glaubt man auch die Entstehung altruistischen, also das heißt selbstlosen Verhaltens erklären zu können. Das heißt, wenn es in der Familie jemanden gab, der sich für die anderen Familienmitglieder aufopferte, dann hatte diese Familie einen evolutionären Vorteil gegenüber anderen Familien, bei denen es keine solchen Leute gab. Und deshalb haben sich diese Eigenschaften evolutionär durchgesetzt. Es sind durch die Evolution programmierte biochemische Reaktionen, so neurologisch, auf bestimmte äußere Reize, und weiter nichts. Einer der Hauptvertreter dieser Richtung, Richard Dawkins, schreibt allerdings im letzten Teil seines Buches Der Gotteswahn davon, dass wir, da wir das Ergebnis natürlicher Selektion sind, unseren eigenen Sinnen nicht zu 100% trauen können. Der Evolution geht es schließlich nur um die Bewahrung von besser angepasstem Verhalten, nicht um Wahrheit. Damit allerdings untergräbt Dawkins das Vertrauen in die menschliche Vernunft generell. Er beruft sich einerseits auf die menschliche Vernunft, um sie andererseits als unzuverlässig darzustellen. Der Impuls, einem Menschen zu helfen, der zum Beispiel zu ertrinken droht, den haben wir allerdings jedenfalls auch dann, wenn er ein Feind ist, beziehungsweise zu einer feindlichen Gruppe gehört. Wo bleibt da der evolutionäre Vorteil für die eigene Gruppe, wenn ich der Feindlichen beim Überleben helfe? Interessanterweise sind sich die Evolutionsforscher aber darin einig, dass die natürliche Selektion nicht bei ganzen Populationen ansetzt, also bei ganzen Völkern oder gar der Menschheit insgesamt, sondern nur innerhalb der Gruppe. Nur wenn ich innerhalb der Gruppe mich aufopfere, hat diese Gruppe den Vorteil. Halten wir fest, der Einwand der Evolutionsbiologie ist in sich widersprüchlich und nicht tragfähig für unser Leben. Das ist jedenfalls meine Überzeugung an der Stelle. Der Glaube an den Schöpfer Himmels und der Erde hingegen hat sich im Leben vieler Millionen Menschen als tragfähig erwiesen. Die meisten von uns hier werden wohl der Aussage zustimmen, dass zum Beispiel die Diskriminierung von Frauen nicht in Ordnung ist. Aber warum halten wir das eigentlich für böse? Vielleicht sagst du, das weiß doch jeder, dass es falsch ist, Menschenrechte zu verletzen, aber viele Menschen in dieser Welt wissen das nicht. In Saudi-Arabien zum Beispiel könnte es dir passieren, dass man zu dir sagt, jeder weiß, dass Frauen minderwertig sind. Und nebenbei bemerkt, so lange ist das auch bei uns in Europa noch nicht her, dass das eine vorherrschende Meinung war. Wenn es keinen Gott gibt und wir alle von Tieren abstammen, beziehungsweise genau genommen lediglich Tiere sind, warum sollte es dann falsch sein, die Rechte anderer Menschen zu verletzen? Sicher, auch Tiere haben Rechte, aber wenn nun ein Löwe eine Gazelle frisst, hat er dann ihre Rechte verletzt? Naja, aus Sicht der Gazelle wahrscheinlich schon, aber aus Sicht des Löwen? Warum aber soll für Menschen, bitteschön, eine andere Moral gelten als für Löwen, wenn sie, die Menschen, auch bloß Tiere sind? Woher kommen dann die Menschenrechte? Woher beziehen wir das, was wir Menschenwürde nennen? Wenn das wirklich so wäre, dann schweben doch unsere moralischen Überzeugungen frei in der Luft ohne jedes tragfähige Fundament. An dieser Stelle ist der Zeitgeist in sich widersprüchlich. Einerseits hat jeder das Recht auf seine eigene Wahrheit. Andererseits sind wir uns auch darin einig, dass es Menschen gibt, die Dinge tun, die einfach falsch sind. Im wirklichen Leben ist es anscheinend unmöglich, ein konsequenter moralischer Relativist zu sein. Wir wissen, dass es Maßstäbe außerhalb uns selbst gibt. Wir wissen, dass man in allen Kulturen die Rechte von Frauen achten sollte, egal was die jeweilige Tradition sagt. Was gibt uns das Recht dazu, wenn doch alle moralischen Werte relativ sind? Es mag ja sein, dass die Nazis dachten, mit dem Massenmord an Juden der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Gleichwohl haben gerade auch Atheisten keinen Zweifel daran, dass das ein ungeheuerliches Verbrechen war. Wir können unsere moralischen Überzeugungen nicht wirklich begründen, wenn wir davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt. Vielleicht sagst du, die Mehrheit hat doch das Recht, Gesetze zu beschließen, die dann für alle gültig sind. Mag ja sein, aber was ist, wenn die Mehrheit beschließt, eine Minderheit auszurotten? Sowas ist ja schon vorgekommen. Was gibt uns dann das Recht zu sagen, das ist böse? Wenn wir glauben, wenn wir davon überzeugt sind, dass es unveräußerliche Menschenrechte gibt, macht es viel mehr Sinn, an Gott zu glauben, als daran, dass es ihn nicht gibt. Wenn es keinen Gott gibt, ist alle Moral relativ. Nun wissen wir aber, dass es falsch ist, zum Beispiel Napalmbomben auf Kinder zu werfen. Ganz egal, was die Kultur und ganz egal, was die Mehrheit dazu sagt. Ich kann daraus nur schließen, wir wissen sehr wohl, dass es einen Gott gibt, ob wir das nun zugeben wollen oder nicht. Paulus schreibt im Römerbrief: Obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Dieses Wissen von Gott, von dem Paulus schreibt, kommt zum Ausdruck in unseren Werten, in unserem Wissen um Gut und Böse, in unserer Sehnsucht nach Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit. Auch hier offenbart sich der verborgene Gott. Die These der Evolutionisten hingegen entwertet alles, was uns wichtig und wertvoll ist. Der Gott der Bibel gibt unserem Leben Sinn, Wertschätzung, Würde, die Zusage, gewollt und geliebt zu sein, ganz egal, was unsere Umgebung sagt, ganz unabhängig von unseren Leistungen und von unserem Leistungsvermögen, geschaffen als Ebenbild Gottes. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Franzosen und Deutschen, zwischen Schwarz und Weiß. Ebenbild Gottes sind sie alle. Als das formuliert wurde, vor 2.500 bis 3.000 Jahren mindestens, hat man den Stellvertreter des Königs als das Ebenbild des Königs bezeichnet. Das heißt, ausgestattet mit allen Vollmachten von Gott selbst, soll der Mensch diese Erde bebauen und bewahren, das Schöpfungswerk Gottes weiterführen. Hier ist die Basis für Menschenwürde, Gleichberechtigung und Demokratie gelegt. Denn alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Volkszugehörigkeit, sind vor Gott gleich wertvoll. So wertvoll, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns alle ans Kreuz ging. In ihm, in Jesus offenbart sich Gott am vollkommensten. In Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, in ihm, in Jesus, macht Gott sich für uns sichtbar und begreifbar. In der Begegnung mit Jesus begegnen wir Gott selbst. Das haben Millionen von Menschen in ihrem eigenen Leben erfahren. Ich sprach oben von unserer Sehnsucht nach Schönheit, Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit, die in dieser Welt nicht gestillt werden kann, wenn wir ohne Gott, das heißt gottlos, durch unser Leben gehen. In Johannes 4 sagt Jesus zu einer samaritischen Frau: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nie mehr dürsten. Die Begegnung mit Jesus beeindruckt diese Frau so tief, dass sie in ihre Stadt zurückkehrt und dort überall von Jesus erzählt. Zuvor hat sie die Begegnung mit diesen Menschen gemieden. Jetzt berichtet sie ihnen von ihrer Begegnung mit Jesus. Und wenig später sagen diese Leute zu der Frau: Jetzt glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, sondern wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist der Welt Heiland. Er stillt all unsere Sehnsucht. Diese Erfahrung habe auch ich gemacht und viele andere mit mir. Er lädt dich ein, diese Erfahrung ebenfalls zu machen und bietet dir eine ewige Heimat. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wohnungen, das heißt eine bleibende Heimat für alle, die ihm nachfolgen. Beweisen können wir Gott nicht, aber wir können Erfahrungen mit ihm machen, wenn wir uns auf ihn, auf Jesus Christus einlassen. Um auf die Geschichte aus Afrika zurückzukommen: Welche Spuren Gottes kannst du in deinem bisherigen Leben erkennen? Im Angesicht der Spuren Gottes in dieser Welt und in unserem Leben, lasst uns unseren Glauben bekennen.